Hallo ihr Lieben.
Hi, hi.
Willkommen zurück bei
Zwischen Kohle, Currywurst
und Mord.
Hier sind wieder
Betty
und Charlie.
Und heute gibt Charlie wieder ihren Senf dazu, also ich. Und Betty erzählt uns den neuesten Fall.
Jawohl. Ja, also ich habe heute etwas Spannendes, nicht direkt aus dem Pott, ein kleines bisschen weiter weg. Und zwar mache ich ja auch gerne mal so einen Ausflug und da war ich in Aachen. Und in Aachen habe ich eine sehr spannende Geschichte erzählt bekommen, wo ich dann recherchiert habe. Und sie geht um einen Serienmörder in Aachen. Ja, also ich fange mal an. Marion Gerecht ist gerade 18 Jahre alt geworden. Sie ist zierlich, super schlank und sieht jünger aus, eigentlich eher wie 13, 14. Sie hat einen Kurzhaarschnitt und ihre Haare sind so federig, fransig geschnitten. Sie hat sehr lange Ohrringe noch dazu und ein ovales Gesicht und sehr große, ausdrucksvolle Augen. Die sind mit so ein bisschen Kajal auch ein bisschen betont. Ja, sie ist am Abend des 18. Juli 1983, freut sie sich, weil sie endlich 18 ist und endlich in der Disco lange bleiben darf und nicht mehr um 12 Uhr rausgeschmissen wird. Sie besucht mit Freunden zusammen eine Diskothek in Alsfeld. Das ist in der Region Aachen, aber ein bisschen außerhalb. Das liegt in der Nähe von Viersen. Es ist ein sehr kleiner Ort. Es besitzt eine wunderschöne Burg und ein Einkaufszentrum, also so ein kleineres Einkaufszentrum und so ein, auf die Nebenstraßen so ein paar kleine Geschäfte. Also es ist ein winziger Ort. Da ist eigentlich nicht viel los. Die belebte Aachener Straße führt, ja, wie der Name schon sagt, nach Aachen und ist eigentlich so eine Hauptstraße, die man durchrauscht, wenn man nach Viersen oder von Viersen nach Aachen fahren möchte. Sie hat sehr viele Freunde und Bekannte und verbringt jetzt einen sehr lustigen Abend in einer Diskothek. Die Stimmung ist super gut und es wird bis in die Nacht hinein getanzt und gequatscht. Da die Disco um 4 Uhr nachts schließt, macht sich Marion, die schon etwa gegen 2 Uhr müde wird, auf den Heimweg.
Oh nein.
Da kommen wir zum Problem.
Nicht schon wieder. Immer hast du Fälle, wo junge Mädchen alleine die Disco verlassen und es geht nie gut aus.
Du sagst es, wie gut du das schon weißt. Es fährt natürlich um diese Zeit am Land mit einem Ort, der 500 Einwohner hat, kein Bus mehr. Auch keiner, der durchfährt. Es gibt keinen Bus. Also stellt sie sich an die Poststraße und ja, sie hat vorher ihre Freunde gefragt, aber es kann sie einfach keiner mitnehmen. Die anderen bleiben noch länger. Ihre Eltern können sie nicht abholen und der nächste Bus fährt morgens um 7 Uhr. Sie hat kein Geld für ein Taxi und ihre Freunde, die schon gehen, nehmen sie auch zum Teil nicht mit. Sie ist aber so ein toughes Mädchen, so selbstbewusst, mit frecher Klappe und sie ist auch schon öfter mal getrennt und sie hat noch nie eine schlechte Erfahrung beim Trennen gemacht. Ja, so verlässt sie dann die Diskothek und stellt sich an die Hauptstraße. Wenn man einen Blick auf die Karte wirft oder mal dort war, dann merkt man schon, da ist Totenstille. Ein paar hundert Meter weiter beginnt der Wald. Ein sehr großes, großes Waldgebiet. Nur ab und an kommt mal ein Auto vorbei. Marion stellt sich in ihrer Disco-Bekleidung an den Rand und hält den Daumen hoch raus. Und erstmal hält keiner, steht dann da in der Stille der Nacht. Ja, und dann auf einmal kommt tatsächlich ein Auto. Ein Cabrio. Das Dach ist aufgeklappt, der Fahrer, Anfang 30, hält. Er sieht sehr nett aus, also vertrauenserweckend. Er hat so eine knuddelige Nase, hat er, und so eine knubbelige Nase und große braune Augen. Er ist nicht dick, nicht dünn, aber er hat einen kleinen Bart und er wirkt auf alle Fälle sympathisch. Marion hat ein gutes Bauchgefühl, weil das Cabrio auch ziemlich teuer ist, ne? Außerdem denkt sie sich, dass sie in einem offenen Cabrio auch weniger gefährdet ist, denn wenn der Mann mal zudringlich wird, könnte sie da im Notfall rausspringen, ne? Oder um Hilfe schreien. Da fragt sie dann auch sehr nett, wo er sie hin will. So ein Zufall, da will er auch hin. Und dann sagt er ihr, sie darf einsteigen. Marion nimmt auf dem Beifahrersitz Platz, sie freut sich und beginnt mit ihm ein Gespräch über sein Auto. Dann kommt der Wald. Plötzlich fragt der Mann, ob sie einen Freund hat, warum der nicht da ist, und plötzlich ist da seine Hand auf ihrem Bein. Marion schiebt seine Hand weg. Er wirkt verärgert und bringt das Gespräch wieder auf den Freund, auf Liebe, dann auf Sex. Spätestens hier wird Marion klar, dass diese Fahrt nicht so läuft wie geplant. Handys waren damals noch nicht allgemein in der Nutzung, ne? Also es gab vereinzelt, aber es hatte keiner, sie auch nicht. Und sie versucht dann noch ihm klarzumachen, dass sie solche Gespräche nicht möchte und auch seine Hand nicht auf ihrem Bein haben möchte. Das interessiert ihn aber nicht. Schließlich schlägt sie seine Hand weg und schreit ihn an, weil sie sehr selbstbewusst ist, also das bleiben lassen. Entgegenkommende Autofahrer bemerken ihre Not nicht. Endlich wird sein Auto langsamer und Marion denkt, dass er sie jetzt rausschmeißt, weil er sich geärgert hat. Und dann erkennt sie aber, dass er langsamer wird, weil er in den Wald abbiegt, auf einen einsamen Waldweg. Und da fährt er rein, egal ob sie protestiert oder schreit. Er öffnet sein Handschuhfach und zieht Seile, Fesseln und Folterwerkzeuge heraus. Marion ist jetzt außer sich vor Angst, denn sie merkt, dass der Unbekannte sie vergewaltigen will. Und knapp sind sie da an seiner wahrscheinlich ausgeguckten Stelle angekommen, packt er sie bereits und Marion versucht, aus dem Cabrio zu entkommen. Vergeblich. Der Mann ist sehr muskulös, sehr durchtrainiert. Er wirft sie in den Wagen und zwingt sie in den Sitz. Doch Marion wehrt sich mit aller Kraft. Sie tritt mit Wucht nach ihm und schlägt ihn. Sie kratzt und beißt ihn. Es führt einen langen, erbitterten Kampf. Doch niemand hört die Schreie des Mädchens im Wald. Der lange Kampf muss den Mitdreißiger bereits so erregt haben, dass er, ja, wie soll ich es mal ausdrücken, da eigentlich schon gekommen ist sozusagen, noch bevor er überhaupt tatsächlich zur Vergewaltigung tatsächlich geschritten ist, sondern einfach die Situation als solche. Und nachdem er nun also fertig ist, begeht Marion möglicherweise einen Fehler. Sie sagt ihm, dass sie ihn anzeigen wird, denn sie hat ja seine Autonummer. Der muskulöse Mann mit dem freundlichen Gesicht, der so wirkt, als sei er in einem Sozialberuf tätig, weil er eben so nett und so ruhig wirkt, überlegt jetzt. Tatsächlich hat er ja Marion noch nicht vergewaltigt, weil durch den Kampf er nicht dazu gekommen ist. Und eigentlich wäre es das Beste, sie einfach rauszuwerfen und abzuhauen. Doch Marion will zwar jetzt aussteigen, aber sie ist so wütend auch darüber, dass sie ihn eben mit der Anzeige gedroht hat. Und das ist der Moment, in dem der Täter durchdreht. Er zerrt sie zurück in den Wagen, packt das Seil, windet es um Marions Hals und zieht zu. Auch jetzt tritt und beißt und tobt Marion, und zwar mit aller Kraft, die ihr im Todeskampf zur Verfügung steht. Und sie tritt so heftig um sich, dass sie ihm die Windschutzscheibe seines Cabrios in Trümmer tritt. Durch die Splitter fließt auch Blut von ihm, von ihr, es ändert aber nichts. Aus der Schlinge kommt die junge, zierliche Frau nicht mehr raus. Der Mannes Gesicht muss direkt über ihrem gewesen sein, als sie langsam und qualvoll erstickt ist. Dann zieht er sie aus und wahrscheinlich hat er dann nochmal, ja, hat ihn die ganze Situation erneut sehr erregt, sodass er offensichtlich nochmal über ihr, ohne zu einer richtigen Vergewaltigung zu kommen, aber dass ihn das eben nochmal sehr erregt hat. Es bleiben Spuren zurück. Dann legt er das tote Mädchen, nimmt er hoch und trägt sie zu einem Angelteich weiter, der in der Nähe ist, und versenkt sie. Er fährt heim und nichts verrät, dass der Krankenpfleger, der als freundlich und liebevoll bekannt ist, als netter Mensch gilt, gerade ein 18-jähriges Mädchen so grausam ermordet hat.
Also, ne, der wirkt ja wirklich richtig nett.
Würde man niemals denken. Also auch mein Bauchgefühl würde ich jetzt auch nicht denken. Also gar nicht. Ja, und nun passiert 7 Monate lang gar nichts, während die Familie der toten Marion nach ihr sucht und die Polizei in der Disco und bei ihren Freunden nachfragt, ist einfach nichts in Erfahrung zu bringen, als dass sie in der Disco eben lange gewesen ist und dann bis zur Bushaltestelle gelaufen ist und dort nicht einmal gesehen worden ist. Man konnte nur vermuten, dass sie danach getrampt ist. Dann findet ein Spaziergänger die nackte Leiche. Der Krankenpfleger hat in der Zwischenzeit festgestellt, wie mega dieser Thrill für ihn gewesen ist. Und dass er auch ohne Marion vergewaltigen zu können eine unglaubliche Erregung erlebt hat. Im Grunde denkt er, ist sie doch selber schuld. Hätte sie nicht nachts am Straßenrand gestanden, wäre sie nicht bei ihm eingestiegen, hätte sie nicht gedroht, tja, vielleicht würde sie ja noch leben. Andererseits hat er seinen Wunsch nach einer Vergewaltigung immer noch nicht wirklich echt ausleben können. Die Fantasien, die er im Kopf hat, hat er immer noch nicht zu 100% umsetzen können. Nahe dran, aber nicht total. In den Medien verfolgt er ziemlich atemlos und ängstlich erst die Suche nach der Marion, dann als man die Leiche gefunden hat, die Suche nach dem Täter, die Meldung über die Aussichtslosigkeit, niemand hat was gesehen, niemand hat was gehört, nichts, es gibt keinerlei Spuren. Ihre Kleidung hat er vernichtet, also es gibt keinen Beweis. Das Einzige, woran er jetzt noch denkt, ist, dass es eben Spermaspuren an der Leiche gibt. Aber mit denen kann man nicht wirklich viel anfangen. Weil man dann damit zwar weiß, was das ist, aber DNA ist noch nicht so entwickelt. Was meinst du, was jetzt passieren wird?
Also erstmal habe ich folgende Frage. Du hattest am Anfang gesagt, die Eltern von der Marion können sie nicht abholen und keiner der Freunde war bereit, irgendwie eher zu gehen. Erstens finde ich das von den Freunden total daneben, weil man hätte sich ja darauf einigen können, okay, sie will sofort gehen, der andere noch eine Stunde, also sagen wir, bleiben wir zusammen noch eine halbe Stunde, Punkt. Zweitens, was sind denn das für Eltern, die sagen, ja, wir können dich leider nicht abholen, weil dann sorge ich zumindest dafür, dass mein Kind genug Geld hat, um sich ein Taxi zu nehmen. Oder man sagt, los, bezahl das Taxi, sagt dem Taxifahrer, er soll vorm Haus halten, ich warte mit der passenden Summe.
Genau.
Uber gab es damals noch nicht. Also, ja, okay, wenn man jung ist, dann denkt man auch, die kommt schon nach Hause. Und man ist vielleicht auch angetrunken und hat keinen Bock. Aber ich weiß nicht. Gab es bei mir im Freundeskreis nicht. So oft war ich nicht Party machen. Aber wenn...
Du auch nicht?
Nee.
Also nicht mit 18. Mit 18 war die Sache mit dem Abi jetzt erstmal wichtiger und
genau,
da musste man lernen und
genau, aber ich hatte immer eine Freundin, die dafür gesorgt hat, dass ich sicher nach Hause gekommen bin. Immer.
Tja, nun ist sie hier in unserem Fall 7 Monate vergangen und der Täter ist wieder, ich sag mal vorsichtig, wuschig. Er hat es bisher nicht mehr gewagt, nochmal auf Tour zu gehen, aber seine Fantasien lassen ihn nicht los. Beim nächsten Mal, sagt er, muss es klappen. Es ist ein halbes Jahr später, der 14. Februar 1984. Die 15 Jahre alte Andrea Wernicke wohnt in der Nähe von Würselen und muss um 12 Uhr nachts die Diskothek verlassen, weil sie noch minderjährig ist. Sie kennt das aber schon. Es fährt wie immer kein Bus, denn auch das ist wieder eine Diskothek, die ziemlich weit außerhalb und ländlich liegt. Auch sie stellt sich an die Landstraße und macht die Trempergeste. Andrea hat das schon oft gemacht und es hat auch immer geklappt. Ihre Freunde bleiben noch, weil sie etwas älter sind oder werden abgeholt und schlechte Erfahrungen beim Trampen hat sie noch nie gemacht. Andrea sieht jünger aus als 15. Man könnte auch denken, die ist erst 12. Sie ist extrem zierlich, hat auch wieder ein ovales Gesicht, große, ausdrucksvolle Augen und auffallend an ihr ist ihre punkige Frisur. Sie hat blondes, kurzgeschnittenes Haar und das ist an der Stirn dauergewellt. Die restlichen Haare sind mit Gel eingedreht zu so abstehenden Strähnen. Also sieht eigentlich wie eine kleine Punkerin aus. Sie ist mega schlank und wirkt von ihrer ganzen Art her wieder ruppig, selbstbewusst und wirklich wie so ein kleiner Punker. Also steht sie wie immer auch in dieser Nacht zwischen dem 14. und 15. Februar, ich glaube es ist schon der 15. Februar morgens, an der Bushaltestelle an der Hauptstraße und da kein Bus kommt, winkt sie. Sie muss nicht lange warten. Ein Mercedes hält neben ihr. Ein netter Mann in den 30ern mit einem gepflegten Schnäuzer, knubbeliger Nase und großen braunen Augen macht ihr die Beifahrertür auf. Andrea ist froh, an diesem eiskalten Februarabend in einen warmen Mercedes steigen zu können. Der Typ hat nichts an sich, was irgendwie komisch wirkt. Man würde wirklich denken, dass er einen sozialen Beruf hat, so wie er wirkt. Nett, freundlich, hilfsbereit, durch und durch. Allerdings ist er auch sehr muskulös und durchtrainiert. Andrea ist auch der Auffassung, dass sie eben sich auch gut wehren kann. Sie ist nämlich selbstbewusst und sie weiß, wie man sich wehrt. Tatsächlich wird sie die Erste sein, bei der es dem Täter gelingt, seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Er fährt mit ihr los, bis sie in den Wald kommen. Er biegt ab, wie schon beim letzten Mal. Im Handschuhfach hat er seine Seile, Fesseln, Folterwerkzeuge und Knebel. Und spätestens als sie abbiegen, ist auch der Andrea klar, dass sie jetzt dran ist, ne? Andrea kann aus dem geschlossenen Mercedes natürlich nicht so einfach flüchten, wie das vielleicht aus dem Cabrio noch möglich gewesen wäre. Aber hier kommt sie eben nicht raus. Diese wird tatsächlich von ihm vergewaltigt und sie fleht um ihr Leben. Sie bittet und bettelt, dass er sie doch jetzt einfach laufen lassen soll. Aber das tut er nicht. Er hat beim letzten Mal festgestellt, dass es ihn sehr erregt, wenn er auf einem Mädchen liegt und sie gleichzeitig zu Tode wirkt. Und das ist eine neue Fantasie und die lebt er jetzt auch aus. Während er also auf ihr liegt, drückt er jetzt die Kehle zu. Er kommt, glaube ich, nochmal, wenn ich die Spuren richtig interpretiere, während sie erstickt. Auch sie wehrt sich dann im Todeskampf wie rasend, aber er ist diesmal besser vorbereitet. Sie zertritt keine Windschutzscheibe mehr im Todeskampf. Andrea ist auf einmal einfach nur still und erschlafft. Ihr Gesicht ist ganz blau. Er stellt fest, dass es leichter ist als gedacht. Er zieht sie aus und bevor er sie wie Müll einfach entsorgt. Die Polizei stellt sein Sperma sicher, aber anfangen kann sie, weil ihr DNA noch nicht so weit ist, natürlich noch nichts damit. Ja, und die Presse in Aachen beginnt nach diesem Mord von den Anhalter-Morden oder von Disco-Morden zu sprechen. Auch das, die Nachrichten verfolgt der Täter sehr neugierig und aufmerksam. Und auch hier ist absolut keine Spur. Die Spur ist nur noch in der Diskothek zu finden und dann ist das Mädchen einfach weg. Ja, da es beim zweiten Mal so gut geklappt hat, hat er exakt 6 Monate und 14 Tage später wieder das Gefühl, dass er auf Tour gehen muss. Es ist der 31. August 1984. Angelika Seel ist 17 Jahre alt. Sie geht abends in die Diskothek Rockfabrik, die etwas außerhalb der Stadt Geilenkirchen liegt, also immer noch in der Aachener Region, aber wieder außerhalb und einsam. Und zwar befindet sich die Disco direkt an der Bundesstraße 221. Die Schülerin trägt BH, T-Shirt und einen Rock. Sie hat gefeiert mit Freunden und zurückfährt auch hier natürlich kein Bus. Nachtexpress gab's noch nicht. Und obwohl der Angelika Seel klar ist, dass in der Aachener und Viersener Region 2 trampende Mädchen erst vor kurzer Zeit vergewaltigt und ermordet worden sind, versucht Angelika in dieser Nacht einen Wagen zum Anhalten zu bewegen. Auch sie hat kein Geld für ein Taxi, auch ihre Eltern holen sie nicht ab und auch ihre Freunde nehmen sie nicht mit. Alleine steht Angelika an der einsamen, abgelegenen B221. Angelika Seel sieht etwas anders aus. Sie hat keine kurzen blonden Haare, sondern lange braune und einen rausgewachsenen Pony, der rechts und links so zur Seite fällt. Große braune und sehr fröhliche Augen hat sie hinter einer Brille mit großen Gläsern. Ihr vergnügtes Lächeln ist ansteckend und sie ist nicht so dünn wie die anderen, sie ist normalgewichtig und hat aber auch weibliche Rundungen, also auch einen sichtbaren Busen und Taille und Po. Sie ist ein sehr femininer Typ, für ihre liebe Wesensart bekannt. Sie ist 17 Jahre alt. Tja, sie denkt sich nichts dabei, als ein großer neuer Mercedes neben ihr hält. Angelika wirft einen Blick auf den Fahrer. Er ist in den 30ern und sie findet, dass er sehr nett ist, vertrauenserweckend, weil er sowas Ruhiges, Väterliches hat, was Erwachsenes. Er öffnet, Angelika springt hinein und wird nicht mehr gesehen. Als der Fahrer mit ihr von der 221 abbiegt, in ein Waldgebiet fährt, ist ihr schon klar, was kommt. Und so passiert es auch. Er vergewaltigt das Mädchen, bevor er seine Fesselmaterialien herausholt und auch die Foltergegenstände dann aus dem Handschuhfach zieht. Die Seile, Hand- und Fußfesseln, Klebestreifen, Knebel und was er sonst noch braucht. Nachdem er mit ihr einige Stunden auf seine Weise Spaß gehabt hat, wirkt er sie mit bloßen Händen, während er auf ihr liegt. Natürlich gibt es auch in dem Fall null Spur. Außer, dass man sie hinterher findet und man auch hier wieder die Spermaspuren sicherstellt. Nichts. Trotzdem dauert es diesmal ein Jahr und 4 Monate später, bis die 18-jährige Marion Lauven in seinen Wagen steigt. Sie lebt allein. Es ist nicht mal bekannt, an welchem Tag sie in sein Auto gestiegen ist. Irgendwann im Dezember des Jahres 1985, also ein Jahr später. Auch sie ist wieder sehr zierlich, ein flippiger Typ, der vollen dunklen Haare an einigen Stellen blondiert. Die Haare sind kurz und sie trägt sie nach oben geföhnt. Also so eine klassische, ja, Frisur, wie sie in den 80ern getragen worden ist. Ja, also passt zu Depeche Mode und sowas, ne? In der Art. Sie ist also sehr, sehr modisch mit ihrer Föhnfrisur. Ganz dicke Kajalstifte oben und unten. Auch sie selbstbewusst, tough. Kein so liebes Mädchen, sondern der man schon ansieht, dass sie irgendwie ruppiger ist. Und auch sie steigt bei dem Mercedes-Fahrer ein. Bisher hat sie beim Trampen auf ihr Bauchgefühl eigentlich immer vertrauen können, denn der Fahrer ist nett und ihr Fahrt fängt gut an, bevor er plötzlich in den Wald abbiegt. Auch Marion erleidet das gleiche Schicksal wie die anderen Mädchen. Die Polizei kann genau hier wie in allen anderen Fällen nichts machen, außer die Spermaspuren sichern und feststellen, dass es ganz offenbar ein Serientäter ist, weil 3 Mädchen im absolut selben Modus operandi getötet worden sind. Danach wird es erst einmal ruhig. Die Trampermorde, bisher 4 Stück, die auf denselben Täter hindeuten, weil sie immer dieselbe Methode haben, können einfach nicht aufgeklärt werden. Es gibt keine Zeugen, es gibt keine Hinweise, niemand hat sich verraten, niemand hat sich irgendwem anvertraut. 5 Jahre kommt die Kripo nicht weiter, 5 Jahre geschieht kein neuer Mord. Doch dann, am 16. Juni 1990, steigt die 31-jährige Sabine Neumann in sein Auto. Auch in diesem Fall wird die Leiche gefunden. Sie ist im Waldboden verscharrt worden. Sie ist nackt, gefesselt. Sie wurde vergewaltigt, erwürgt. Und ganz offenkundig, und das wird in der Presse nicht immer genauso gesagt, hat der Täter sadomasochistische Fantasien an ihr ausprobiert und umgesetzt. Sie ist exakt in derselben Weise behandelt worden wie die bekannten anderen Frauen vor ihr, obwohl 5 Jahre seit dem letzten Mord vergangen sind. Der Kripo ist allerdings klar, das ist derselbe Täter. Und die intensive Suche führt erneut zu gar nichts. Es gibt keine Zeugen, keine Hinweise, keine Spuren, außer Sperma und DNA. DNA kann man aber noch nicht auswerten. Sie werden allerdings sehr sorgsam sichergestellt. Und für das Sperma kann man klar sagen, es ist derselbe Mann. Man hat es also mit einem Sexualserienmörder zu tun. Und deshalb hat er in der Presse auch seinen Namen weg. Der Würger von Aachen. 1990 hören mit dem Mord die weiteren Morde und Vergewaltigungen an Tramperinnen auf. Offensichtlich ist etwas geschehen. Was würdest du vermuten? Was hätte geschehen können? Warum mordet er nicht weiter?
Ich glaube, er hat eine Frau kennengelernt.
Bingo, wie gut du das weißt. Yeah, genau so ist es. Er hat eine Frau kennengelernt. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass er im Knast sitzt, dass er im Urlaub ist, dass er verreist ist, dass er woanders mordet. Nein, du hast vollkommen recht, er hat eine Frau gefunden. Also wirklich, dein kriminalistisches Gespür, Charlie, ist wirklich super gut. Er hat also eine Frau kennengelernt und die Frau lebt tatsächlich mit ihm seine sexuellen Fantasien aus. Ohne dass er sie dafür umbringen muss, spielt sie mal die Herrin und er ist der Geknebelte. Er ist der Frau gegenüber Masochist, also sie ist die Herrin und dominiert ihn. Und sie haben einen Tag in der Woche, an dem sie das spielen. Sie haben auch ein Kind, einen 8-jährigen Sohn und er wohnt in einem schicken Bungalow, er fährt eine Harley, er ist sehr gut gestellt, er ist nun als Versicherungsmakler tätig und die Frau lebt mit ihm die Fantasien aus. Die Polizei kann 17 Jahre lang die Morde nicht aufklären. Es gibt keine neuen Vergewaltigungen, keine alten Spuren, aber die DNA. Sie analysieren jetzt also die DNA und schicken diese dann durch den Polizeicomputer. Und da muss man dann ehrlich sagen, bei den ersten Sachen wird nichts gefunden. Und dann kommt Kommissar Zufall. Im März 2007 beobachtet ein Anwohner in Heinsberg, wie auf dem gegenüberliegenden Schrottplatz ein beleibter, bärtiger, etwa 50-jähriger Mann sich aufhält, der außerhalb der Öffnungszeiten sich dort herumtreibt. Er wühlt im Schrott nach Eisen, findet etwas und trägt es mit anderen Dingen zusammen und packt es in sein Auto. Der Anwohner ruft die Polizei. Die kommt auch sofort. Der Eisendieb wird verhaftet und aufs Präsidium gebracht. Ja, und aus einem völlig unbekannten Grund heraus. Ohne dass man weiß, warum und wieso, lässt ein Polizist eine Speichelprobe machen. Der Dieb hätte das verweigern können. Er ist nicht dazu verpflichtet, eine Speichelprobe im Falle eines Diebstahls abzugeben. Das hat er vielleicht nicht gewusst. Vielleicht hat er sich auch sehr sicher gefühlt. Aber er macht sie. Danach darf er nach Hause gehen. Weil man diese DNA dann offenbar gar nicht ausgewertet hat oder erst später ausgewertet hat und nur auf Diebstähle angewendet hat, wenn man davon ausgeht, dass der vielleicht serienmäßig klaut. Und erst sehr viel später, ein halbes Jahr später, ist man auf die Idee gekommen, das mal wirklich durch alles, alle Daten von DNA-Funden durchjagen zu lassen. Und dann macht es Bingo, Treffer, 5 Frauen, 5 tote Frauen. Das ist jetzt also erstmal, was dann geschieht. Er wird dann am 23. August 2007 verhaftet. Ja, also jetzt sitzt der Gute also im Präsidium. Und sie haben also erstmal seine Personalien festgestellt. Der Mann heißt Egidius Schiffer. Ein sehr ungewöhnlicher Name, Egidius, aber typisch für Aachener Region, wo man doch sehr, sehr katholisch und sehr den Heiligen noch zugetan ist. Ein für Aachener Region durchaus typischer Name. Den Eisendiebstahl gesteht er auch. Er hat halt Geld gebraucht. Es stellt sich raus, dass er gelernter Krankenpfleger ist. Er ist nicht mehr so muskulös wie in jüngeren Jahren, sondern jetzt eher beleibt, hat einen Vollbart, ist Versicherungsmakler und besitzt eben einen Mercedes. Er hat ein eigenes Haus, ein Kind, eine Frau. Er lebt in einer sehr ruhigen und gediegenen Wohnanlage in Elmt bei Viersen. Auch dies ist ein winzig kleiner Ort, der hat nur ein paar hundert Einwohner mit einer wunderschönen Burg. Und als sie erstmal zunächst diese Speichelprobe da vergleichen mit anderen Diebstählen, ist sie erstmal negativ. Er hat offenbar auch die Wahrheit gesagt, er behauptet, es ist sein erster Diebstahl. Erst ein halbes Jahr später hat dann irgendein Kriminalist die Idee, das nicht nur auf Diebstähle anzuwenden, die Speichelprobe, sondern die DNA auf sämtliche Delikte durchlaufen zu lassen. Und dann haben wir eine Sensation. Die DNA ergibt 5 Treffer. Die Polizei hat den Bürger von Aachen gefunden. Ein halbes Jahr später, am 23. August 2007, wird der völlig ahnungslose und überraschte Mann verhaftet. Sie finden in seiner Wohnung bereits den Hinweise darauf, dass da sadomasochistische Praktiken stattfinden. Aber seine völlig ahnungslose Frau ist aus allen Wolken gefallen. Denn nur weil jemand SM praktiziert, in gegenseitigem Einvernehmen, heißt das ja nicht, dass der Mann auch tatsächlich gewalttätig ist. Im Gegenteil. Er, so kommt dann bei den Verhören auch heraus, übernimmt die devote, passive Rolle und liebt es, gequält und gefoltert zu werden. Sie kann sich absolut nicht vorstellen, dass ihr Mann irgendetwas mit den 5 Frauen zu tun hat. Auch die Nachbarn sind sich völlig einig, da kann was nicht stimmen, das ist unmöglich. Der Mann, der Egidius, der ist ein fürsorglicher Vater, der ist unscheinbar, freundlich, der kann kein Mörder sein. Aber die DNA ist an allen 5 Tatorten. an allen 5 Opfern. Er wird verhört und schließlich gibt er ansatzweise Einzelheiten zu und dabei beweist er halt ein Täterwissen. Und am Ende des Verhörs gesteht er alle 5 Morde. Allerdings beim Verfahren vor dem Landgericht in Aachen nimmt er alles wieder zurück. Er sagt, er sei zum Geständnis gezwungen worden. Übrigens kann das durchaus vorkommen. Polizei kann einen so lange traktieren, bis man alles gesteht, was sie hören wollen. Das würde ich ihm sogar noch glauben, aber die DNA-Spuren sind halt einfach überall auf den Opfern am Tatort selber, also nicht nur auf den Opfern, auch am Tatort gefunden worden. Und dann seine Details, die er zu den Morden nennt, die sind in der Öffentlichkeit nie preisgegeben worden. Die konnte nur der Täter wissen. Am 19. August 2008, erneut ein Jahr später, wurde er in Aachen wegen 5-fachen Mordes und Vergewaltigungen zu einer lebenslangen Strafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Egidius Schiffer war jedoch der Auffassung, dass er unschuldig ist. Er sagte immer wieder, er habe nur gestanden, weil es ihn als Masochisten halt errege, wenn er so etwas gestehen würde und würde dann halt vom Gericht gequält durch eine Strafe. Aber das Landgericht, also er legt Revision gegen das Urteil an und sagt immer wieder und pausenlos, wie unschuldig er ist. Seine Frau und sein Sohn unterstützen natürlich seine Revisionsklage, weil sie bis zum letzten Tag zu ihm hält und felsenfest der Auffassung ist, dass ein Masochist kein Mörder sein kann, weil er ja devot ist. Das Gericht stützt sich immer wieder auf die DNA-Spuren, das Sperma und vor allem auf die auf das Täterwissen, was er eben einfach unbestreitbar bewiesen hat. Am 22. Juli wird man später noch einmal von ihm hören, aber 10 Jahre später. Zunächst jedoch kommt das Urteil 2008, wird in Kraft gesetzt und bleibt. Er bleibt also in der Justizvollzugsanstalt und wird nach Bochum gebracht.
Ja,
direkt neben uns, mitten in den Pott. Da kommt dann auch der Bezug her. Er ist in der JVA in Bochum. So, nun ist er da. 10 Jahre. Dann hört man noch einmal etwas von ihm. Er hat natürlich nicht aufgehört, Masochist zu sein. Und auch wenn seine Frau ab und zu Besuch kommt, so hat das sein großes Bedürfnis nach sexuellen Praktiken natürlich nicht verringert. Und dazu hat er, weil er in der Zelle dann keine Folterwerkzeuge hat, improvisiert. Und zwar hat er dann öfter begonnen, seinem Körper Stromschläge zuzufügen, indem er seine Lampe manipuliert, so dass er Stromschläge an seinem Gemächt und auch an anderen Stellen bekommt, die ihn dann halt sexuell stimulieren. Und irgendwann kam er auf die Idee, dass das als Reiz nicht reicht. So hat er sich dann mit der Lampe verbunden. Ja, wie er das gemacht hat, frag mich nicht. Das ist wieder Täterwissen wahrscheinlich, keine Ahnung. Er hat sich mit der Lampe irgendwie verbunden und diese dann eingeschaltet. Daraufhin erlitt er so schwere Stromschläge, dass er ein Herzflimmern bekam und auch nachdem die Lampe runtergefallen war und er vom Stromkreis wieder weg war, aufgrund der Herzschläge, die er bei dem Stromschlag bekommen hat, erstmal Vorhofflimmern bekam und dann an diesen wohl verstarb. Es hat auch niemand gehört und niemand mitbekommen. Es hat auch keiner Schreie oder Hilferufe gehört. Er lag jedenfalls dann in einer eindeutig erotischen Pose in der JVA Bochum am nächsten Morgen und wurde dann da gefunden. Er ist also in der Nacht auf den 22. Juli 2018 an seinen autoerotisch ausgelebten Fantasien gestorben. Ja.
Aber irgendwie Karma ist eine Bitch, ne?
Ja.
Ja.
Komischerweise, ne?
Ja. Hat man den noch irgendwie versucht, ihn wiederzubeleben? Nee, das.
Der war morgen tot, wenn man am nächsten Morgen aufgemacht hat.
Ja. Okay.
Und da war auch nichts mehr mit Wiederbeleben und so fand er also wirklich einen absolut dramatischen Abgang.
Ja, aber irgendwie Ich weiß nicht, ist das Gerechtigkeit oder hätte man sich als Familienangehöriger gewünscht, dass der seine Strafe bis zu Ende ausgesessen hätte, abgesessen hätte? Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht doch Gerechtigkeit, eine bessere Gerechtigkeit ist.
Ja, schwer zu sagen, weil er hätte vermutlich danach eine Sicherheitsverwahrung gebraucht, ne?
Mhm.
Den hätte man ja nicht einfach wieder freilassen können. Auch wenn man zugeben muss, dass ab 1990 er keine weiteren Fälle mehr begangen hat, seitdem er seine Frau hat und seine Frau natürlich auch auf seine Rückkehr gewartet hat. Also die hat sich weder scheiden lassen noch distanziert, sondern die liebte ihren Mann und glaubte auch fest an seine Unschuld, ne? Der 8-jährige Sohn, der müsste ja heute auch schon 25 sein. Also das ist
Nee, sogar noch jetzt noch älter.
noch älter?
Ja.
Ja, also schon ziemlich dramatisch für eine ganze Familie, ne?
Ja.
Also ein dramatischer Abgang für einen Serienmörder, einen den wenigen seriensexualen Mörder, die Deutschland hat. Zumindest die, die man entdeckt hat. Ich sage ja immer, viele Morde werden auch gar nicht entdeckt, da sie einfach viel zu geschickt sind. Aber ich muss auch sagen, dass es überdurchschnittlich oft so sei, ist, dass Krankenpfleger und Krankenschwestern zu Serienmördern werden. Also, das finde ich bedenklich. Wie kann das sein, dass dieser Beruf derartige Fantasien freisetzt?
Also, ich sag mal, so dieses Machtverhältnis von hilflos ausgeliefertem Patient, das muss ja was Erotisches haben, denn wie oft kannst du an Halloween oder an Karneval so ein erotisches Krankenschwesterkostüm kaufen?
Oh ja,
Also hat das schon
stimmt.
irgendwas Sexuelles.
Ja, so reicht, ich glaube auch.
Und vielleicht nicht Krankenpfleger, aber so ein Arztkostüm oder so.
Da hast du recht.
Also
Das
das gibt
könnte was auslösen, das
auf
stimmt.
beiden Seiten. So dieses Hilf mir oder ne, du hast die Macht, mein Leben zu retten oder wie auch immer, hast mein Leben in den Händen.
Ja, aber ich möchte trotzdem noch mal betonen, dass nicht jeder, der sadomasochistische Praktiken auslebt mit seiner Frau, mit seiner Partnerin oder so gleichzeitig auch ein Serienmörder ist. Das möchte ich noch mal ganz klar feststellen. Das ist kein ja, das ist nicht zwingend miteinander gekoppelt. Also wenn der kein SM gemacht hätte, wäre der wahrscheinlich genauso ein Serienmörder, hätte nur die Fantasien halt anders ausgelebt.
Und weil man Krankenschwester ist oder Arzt oder Arzthelferin oder Krankenpfleger, ist man auch kein Serienmörder.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Na, natürlich nicht. Gott. Okay. Weißt du schon, was du nächste Woche machen wirst?
Ja, und zwar geht es dann auch in einem Ferienspezial nach Berlin. Und da geht es auch um jemanden, der seine Bedürfnisse nicht unterdrücken kann.
Sind die irgendwie immer nur Männer? Ich stelle mir gerade mal vor, das würden Frauen machen. Die würden irgendwie einen knackigen Mann am Wegesrand stehen, würden halten und sagen, hey, komm, steig ein.
Würden die meisten
Also ich
Männer
weiß nicht,
machen.
Frauen machen das irgendwie nicht. Und dann biegen wir in einen Waldweg ab und fangen an, ihm körperlich zu nahe zu treten. Das ist irgendwie unvorstellbar, ne?
Das
Es ist irgendwie
kommt
komplett.
vor, aber sehr selten. Ja,
Ja.
gut, ihr Lieben, dann sagen wir
Wünschen
bis
wir
zum
euch.
nächsten Mal.
Jawohl, eine wunderschöne Zeit und passt auf euch auf und lasst euch nicht klauen.
Und frohe Ostern, falls wir uns nicht mehr hören.
Jawohl, genau. Frohe Ostern.
Bis
Bis bald,
dann.
ihr Lieben. Ciao.